So, ich habe mich gefreut auf den heutigen Sonntag und auf den nächsten. Weil vor schon ein bisschen mehr als zwei Jahren habe ich meine Bachelorarbeit abgeschlossen beim Theologiestudium. Und wie das einmal so ist mit so Bachelorarbeiten, die tut man in ein Regal und dort verstaubt sie. Aber ich habe mir dort vorgenommen, da kann es doch nicht sein, dass die Arbeit einfach verstaubt, wo man so viel Energie und Herz drin gibt. Und habe gedacht, irgendwann möchte ich mal so den Inhalt von dieser Bachelorarbeit euch weitergeben. Und das ist zwei Jahre lang nicht passiert. Und heute passiert es. Heute und nächsten Sonntag, so mit zwei Teilen. Aber keine Angst, da gibt es nicht irgendwie einen theologischen Brocken, den ich euch überwerfe. Ich hoffe, es wird wirklich praktisch. Das Thema heute, der Hans hat es so gut eingeleitet. Wenn ist gut genug? Und es geht um die theologische Lehre von der Heilsgewissheit. Und wenn dir das nichts sagt, dann spielt das nicht so eine Rolle. Nächsten Sonntag geht es um die theologische Lehre von der guten Werk. Und das sind so zwei Säulen, die ich in meiner Bachelorarbeit so ein bisschen behandelt habe. Genau, und ich freue mich jetzt auf die zwei Sündig. Vor einigen Jahren, ich habe heute Morgen nochmal überlegt, wie viele einige Jahre sind, das ist wirklich schon fast 10 Jahre her. Vor fast 10 Jahren bin ich in England gewesen, auch für eine Bibelschule in London. Und dort hat es einen Moment gegeben, ziemlich nach 1-2 Wochen, wo ich vor meinem Bett geknündelt bin, in einem kleinen Zimmer, das vielleicht so gross war wie der Block da vorne. Nein, ein bisschen grösser, vielleicht 3-mal der Block. Ganz ein kleines Zimmer hatte ich für mich. Ich bin dort vor meinem Bett geknündelt und hatte so ein bisschen Krise, kann man sagen. Ich war 21 und bin dort vor meinem Bett geknündelt und habe brüllt und zu Gott geschrauen. Und es war um mich herum einfach dunkel. Ich hatte so einen Moment, wo ich irgendwie nichts mehr hatte, wo ich mich daran festheben konnte. Also wie der Boden unter den Füßen weggerissen war. So also eine Enge und eine Dunkelheit um mich herum. Nur ein paar Wochen vor dem Moment bin ich in der Schweiz gewesen, daheim und habe meine Sachen gepackt für so ein Abenteuer, das Abenteuer Bibelschule in England. Ich war recht fasziniert gewesen von diesen Geschichten, von so grossen Erweckungen, habe die richtig verschlungen und habe gedacht, so jetzt ist der Moment, wo ich wirklich alles hingib und Jesus nachfolge. Wo ich mein Zeug verkaufe, mein Konto nullen, mein Geld einsetze für die Schule in England, so für das grosse Abenteuer. Und das Gefühl hat irgendwie noch gut getan, das Gefühl, so alles zu verlassen. Ich weiss noch, ich bin im Flugzeug gesessen, habe ein Buch gelesen von eben so einer Erweckung in England und das Abenteuergefühl ist so in mir gewesen, von dem, was jetzt wird kommen, von dem, was wird passieren. Ich selber hätte mich so ein bisschen als radikaler Christ beschrieben. So eben halt die Kategorie, die jetzt wirklich alles aufgibt und geht. Nicht nur gehört, sondern umsetzt und handelt. Ich wollte Gott gehorsam sein und nicht nur glauben, sondern wirklich nachfolgen. Und dann ist das Flugzeug gelandet in England, London. Und nach ein paar Tagen hat sich die Realität recht viel weniger romantisch gezeigt, als dass ich es mir vorgestellt habe. Ich weiss noch, an einem Abend bin ich in deiner Stadt, bin auf ein Bänkchen gehockt an der Oxford Street. Und dann sind die Zehntausende von Menschen an mir vorbeigelaufen und ich hocke dort und habe einfach so eine Überforderung gefühlt. So, Gott, was willst du mit mir? So ein kleiner Mensch in so einer grossen Stadt mit so vielen Menschen. Und dann ist wieder so ein Moment gekommen von einfach ein bisschen Hoffnungslosigkeit. Und auch dort, etwa die eine Woche später, in meinem kleinen Zimmer vor meinem Bett, ist das gewesen, so geistliche Dunkelheit um mich herum. Und ich habe es nicht recht verstanden. Jetzt habe ich doch gerade alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen, um ihm näher zu kommen. Und da bin ich und habe das Gefühl, er ist kilometerweit weg. Kilometerweit weg. Und dann, dort, wo ich vor meinem Bett geknündelt bin, ist etwas passiert, was mich wirklich 10 Jahre später noch prägt. Etwas, was ich vorher nicht gekannt habe. Etwas ist in mein Leben gekommen. Etwas hat mir Jesus gezeigt, wo mich seitdem fast jeden Tag, jede Woche begleitet. So etwas ganz Neues. Etwas, wo gar nichts mehr zu tun hat mit mir und meiner Hingabe. Etwas, wo der Blick von mir weggezogen hat. Etwas, wo viel, viel felsenfester war als mein eigenes, recht schwankendes christliches Leben. habe eine Frage mitgebracht. Ihr seht sie jetzt da hinten. Dann wäre die nächste Folie. Ist Gott glücklich mit dir? Was denkst du? Ist Gott happy mit dir? Ist er glücklich, wenn er an dich denkt? Wenn so in Gottes Gedächtnis oder Kopf dein Name aufpoppt, was fühlt er? Was ist das, was er fühlt? Ist er glücklich mit dir? Wahrscheinlich sagen einige von euch, ja doch, oder? Eigentlich schon, müsst ihr ja. So haben wir es gelernt. Und doch im Herz habe ich das Gefühl, ist einmal doch ein bisschen Unsicherheit. So intellektuell sagen wir, ja, doch, Gott ist glücklich mit dir, aber im Herz denken wir, ja, vielleicht ist er ja doch einfach enttäuscht. Ich meine, er sieht ja mein Leben. Er sieht, dass dort nicht alles rosig ist. Er sieht mein oftmals kaltes Herz. Er sieht, wie ich mich, ich weiß nicht, für Fußball begeistern lasse, aber dann über seine Wahrheiten gähne. Er sieht meine Schuld, er sieht die dunklen Geheimnisse von meinem Leben und vielleicht langen schon die dunklen Geheimnisse von der vergangenen Woche. Er sieht meine Gleichgültigkeit, die ganze Unvergebung, Frust und Bitterkeit, die einmal da reinhockt. Und er sieht meinen Fortschritt oder eben den fehlenden Fortschritt, so dass ich jetzt nach, weiß nicht, 20 Jahren Christsein doch noch nicht so viel weiter bin, als dass ich es mal erhofft habe. Dass sich doch nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Mit meinem Herz, mit meinem Leben. Vielleicht seht ihr die Abhängigkeiten in deinem Leben. Die Sachen, die du einfach nicht unter Kontrolle bringst. Vielleicht hast du mal unter Kontrolle gebracht. Und jetzt bringst du es nicht mehr unter Kontrolle. Vielleicht seht ihr die fehlende Hingabe für Gottes Reich. Deine stille Zeit, dein Gebetsleben, deine Ehe, deine Leidenschaft. Ist Gott glücklich mit mir? Wenn Gott einen genauen Blick mal über dein Leben wirft und alles sieht, und er sieht alles und alles beurteilt, kommt er vielleicht doch zu dem Ergebnis, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Die nächste Frage, ist dein Gut gut genug? Ziemlich egal, wie man die Bibel dreht und wendet. Da gibt es die Kategorie in und die Kategorie out. Es gibt verloren und gefunden. Es gibt errettet und es gibt verdammt. Es gibt Himmel und es gibt Hölle. Es gibt begnadigt und es gibt verurteilt. Ist dein Gut gut genug? Ich glaube, solche Fragen, die sind so tief in uns hinein und nicht nur in uns, sondern in unserer ganzen Gesellschaft. Wir bewerten alles, alles. Für alles gibt es Prüfungen. Das ist unser Leben. Wir sind so eine Skala-Gesellschaft, oder? 1 bis 100. Wo steckst du? Von schlank zu ein bisschen beleibt, von arm zu reich, von unsportlich zu sportlich, von intelligent zu ein bisschen einfach gestrickt, von erfolgreich zu halt doch 0815. Das ist unser Leben. Wir werten immer und bewerten. Wir stellen auch immer zum Beispiel die Frage, ja, wie war es? Vielleicht gehen wir heim heute und dann fragen wir, ja, wie war der Gottesdienst? Und dann wieder, gut, schlecht. Klar, vielleicht gibt es noch ein paar Nuancen dazwischen. Wie war das Konzert? Gut, schlecht. Wie war die Schule? Gut, schlecht. Wir können uns schon fast keine andere Frage mehr denken als eine bewertende Frage. Das ist unser Leben. Und darum können wir auch optimieren, wir versuchen besser zu werden, reicher, schlanker, intelligenter, erfolgreicher. Wir wollen auf dieser Skala raufkommen. Und das schwappt den Glauben über. Ist dein Gut gut genug? Ist es gut genug? Und dann gibt es einen Haufen beunruhigende Bibelstellen, zum Beispiel Matthäus 7. Dort sagt Jesus, eng ist das Tor, und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Und hingegen weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt. Ist dies gut, gut genug? Oder Matthäus 25, dort gibt Jesus Also ein bisschen beunruhigender Einblick in das letzte Gericht. Und er sagt, alle Völker werden sich vor ihm versammeln. Und wie ein Hirt, der die Schafe von den Böcken trennt, wird er die Menschen trennen. Und auf der einen Seite wird er sagen, kommt zu mir, ihr Gesegneten. Und auf der anderen Seite wird er sagen, geht weg von mir. Ist dein Gut gut genug? Bist du gut genug? Ist Gott zufrieden mit dir? Und ich glaube wieder, dass einige von uns mit dem Intellekt sagen, ja doch, oder? Also, eigentlich schon. Bist du sicher? Ist er wirklich zufrieden mit dir? Vielleicht gibt es ein paar, die sagen, wahrscheinlich bin ich nicht gut genug. Aber ich gebe mir Mühe. Ich versuche, mein Leben gut zu leben. Und was am Schluss doch zählt, ist der Glaube. Oder? Bist du sicher? Ist dein Glaube gut genug? Und wieder kommt uns Unsicherheit auf. Mein Glaube, ja, das ist so eine Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe noch nie Wasser in Wein verwandelt. Ich habe noch nie Berge versetzt. Der Glaube, wie gut muss der Glaube sein, um zu genügen? Wie stark muss mein Glaube sein? Wie leidenschaftlich, wie hingebungsvoll? Wie gut muss er sein, um mich von der einen Seite auf die andere zu bringen? Einmal treibt mich mein Glaube nicht einmal durch eine schwierige Lebenssituation. Und vielleicht sagen wir, doch, er hat mich durchgetragen, aber wenn wir ehrlich sind, hat es uns den Boden unter den Füßen weggezogen. Mal hat mein Glaube sehr wenig Auswirkungen auf mein eigenes Leben. Ist Gott wirklich zufrieden mit mir? Ist dein Gut gut genug? Kann Gott mich wirklich lieben, wenn er all die Sachen sieht, die ich mache oder eben nicht mache? Will Gott mir wirklich nachsehen, wenn er das falsche Ich sieht, mein falsches Herz? Ist Gott wirklich, wirklich glücklich über mir? Müsste er nicht viel mehr enttäuscht sein? Ich habe mal gelesen, dass die versteckte Angst in der Tiefe der Seele des Mannes die Angst ist, aufzufliegen. Dass irgendwann der Moment kommt, wo einfach alles offen liegt. Der Moment, wo die Menschen sehen, wer du wirklich bist. Denn die Wahrheit ist, dass die meisten nicht halb so stabil, so professionell, so christlich und gut sind, wie sie sich geben. Oder wie sie von außen wahrgenommen werden. Oder wie es von ihnen verlangt wird. Und dann habe ich gelesen, dass die versteckte Angst aber in der Tiefe vom Herz der Frau, die Angst ist, nicht geliebt zu sein. Plötzlich allein dort stehen, der Moment, wo sich alle zurückziehen, die Unsicherheit, ob ich wirklich ankomme, ob ich gewollt bin, ob ich geliebt und schön bin. Und ich glaube wirklich, das sind Fragen von unserer Zeit. Was macht dich aus? Was macht dich wertvoll? Was macht dich geliebt? Was macht dich gewollt? Früher ist das Thema Nummer 1 in jeder Teenager- und Jugendarbeit. Jeder dritte Gotti zum Thema Identität. Ich glaube, das ist eine generationenübergreifende Krise geworden. Wer bist du? Ist dein Gut gut genug? Was ist deine Identität? Was macht dein Leben aus? Und dann kommt das Problem mit der Religion. Da wäre es nächst. Die Religionen von dieser Welt haben eine ungenügende Antwort auf diese Fragen. Weil Religion misst sich auch immer. Religion hat genau wie unsere Gesellschaft ständige Skala vor Augen. Gut, schlecht, nicht Christ, Christ, viel Karma, wenig Karma, heilig, unheilig, niedrige Kasten, eine hohe Kasten, sündig, gerecht. Und das Ziel ist wieder Optimierung. Das Ziel ist wieder von schlecht zu gut zu kommen, von tief zu hoch zu kommen. Und es braucht deine Anstrengung, von der tiefen Punktezahl zu der höheren zu kommen, vom Nicht-Christ zum Christ. Und bei den meisten Religionen, damit das passiert, kommt ein Opfer in der Mitte. Ich opfere etwas, damit ich von ungenügend zu genügend wechsle. Weil es darf ja nicht zu einfach sein, oder? Sonst könnte es ja jeder. Es muss ein bisschen Schweiß und Anstrengung kosten. Ich muss mich irgendwie abheben. Vielleicht opfere ich Zeit, Geld. Vielleicht ein Hobby, vielleicht Freude, Freunde. In primitiveren Kulturen hat man etwas anderes geopfert, irgendwie ein Huhn oder ein Geiss oder so. Vielleicht musst du Mönch, Nonne oder Priester werden, damit dein Gut genug ist. Und das Problem mit all dem ist, dass immer der Mensch im Zentrum steht, der Mensch und seine Bemühungen. Religion sagt, wenn du es richtig tust und richtig lebst, dann wird Gott dich lieben, dann wird es okay sein. Religion sagt, es gibt die Guten und es gibt die Schlechten und du schaust mal besser, dass du zu den Guten gehörst. Religion versucht dich anzuspornen, dass du Gas gibst. Es wird dich reinigen, putzen und schön machen. Und das ist so tief in uns. Das ist so tief in uns. So der Versuch, sich selber zu optimieren. Die Bibel hat auch ein Wort für das. Sie sagt dem Selbstgerechtigkeit. Der ständig wertende Blick auf sich selber. Der Drang, gut dazustehen. Und dann versuchen wir, auf dem Fundament unsere Identität zu bauen, wer wir sind. Wir definieren uns an dem, wo wir vorankommen. Wie weit das wir sind, wie gut, wie schlecht, wie erfolgreich, wie nicht erfolgreich, wie gut im Vergleich mit anderen. Und dann wundern wir uns, dass es nicht funktioniert. Dass uns immer mal wieder der Boden unter den Füßen wegreißt, weil es hebt nicht. Es ist ein sandiger Boden. Es hebt nicht. Vielleicht schon die Fragen, die ich vorher gestellt habe. Vielleicht haben die schon dich unsicher gemacht. Kann gut sein. Es ist ein Fundament, das nicht hebt. Und unser Leben geht auch nicht immer bergauf. Da würden wir uns selber belügen. Es gibt ab und zu Situationen, da geht es wieder bergab. Es ist nicht nur immer Fortschritt. Es ist nicht nur immer erfolgreicher und besser werden. Also Religion funktioniert nicht. Es macht dich kaputt. Es verhebt nicht. Und jetzt kommt es wieder mal. Es kommt wieder mal die Lösung von der Gnade. Und ich glaube wirklich, es ist etwas so völlig anders als alles, was wir kennen. Das kleine Wörtchen Gnade und was dahinter steckt. Es ist etwas, was einfach anders tickt, als wie wir ticken. Es ist ein System, ein Konzept, ich weiß nicht, wie man dem sagen kann, ein Wertesystem, eine Art und Weise, die anders ist als alles, was wir kennen. Immer, wenn wir eine Linie ziehen am Boden und sagen, da sind die Guten, dort die Schlechten. Da die Heiligen, dort die Unheiligen. Da Christen, dort nicht Christen. Müssen wir aufpassen. Weil es könnte sein, dass Jesus auf der anderen Seite der Linie steht. Wenn ihr das Leben von Jesus anschaut, wo war er? Er hat das Unwürdige genommen, das Gescheiterte, das Schmutzige und hat es einfach umarmt. Da gibt es die Geschichte, wo ein Aussätziger zu ihm kommt, kulturell unrein, und Jesus geht an und berührt ihn. Jesus läuft einfach so auf gleichgültige, kalte, unpassende, unwürdige Menschen zu und gibt ihnen einen Kuss auf die Backe. Gnade handelt gegen unser Verständnis von Leistung und Verdienst. Wenn ist gut, gut genug? Es ist nie gut genug. Aber es ist auch die falsche Frage. Es spielt nicht einmal so eine Rolle. Es spielt nicht einmal so eine Rolle. Es ist okay, dass gut nie gut genug ist. Der Paulus sagt im Philipper 3,8, dass alles, was er in der Vergangenheit sein Leben darauf gebaut hat, seine Moral, seine Ethik, sein gutes Leben als Pharisäer, dass er das jetzt vergleicht mit dem, was er jetzt kennt in Jesus. Und er sagt, ich drehe all dem den Rücken zu. Und er sagt noch mehr, er sagt, es ist Müll, es ist Dreck. Und das griechische Wort, das dort steht, ist ein anderes. Kot. Das ist das griechische Wort, das dort steht, er sagt, es ist Scheiß. Er hat wirklich so den Haufen, den ein Hund hinterlässt, hat er vor Augen. Das ist das griechische Wort. Das heißt, mein ganzes Leben, meine ganze eigene Gerechtigkeit, all das, das ist ein Seich gegenüber dem, was ich jetzt habe in Jesus. Das war die direkte Sprache von Paulus. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Martin Lloyd-Jones. Das ist der Gründer von dieser Schule, die ich studiert habe. Und er hat mir gesagt, derjenige, der Glaube hat, ist einer, der nicht mehr länger auf sich selbst schaut oder in sich selbst. Er schaut nicht mehr auf das, was er einmal war. Er schaut nicht auf das, was er jetzt ist. Er schaut nicht einmal auf das, was er einmal aufgrund von Veränderung sein wird. Nein, er schaut allein auf Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk. Und darin ruht er. Er sagt, ich bin ein Kind Gottes, denn ich ruhe nicht auf irgendeiner Gerechtigkeit in mir, sondern meine Gerechtigkeit ist in Jesus Christus. Und Gott hat mir das angerechnet oder gut geschrieben. Der einzige Ort für wahre Gewissheit ist bei Jesus, denn dort begegnen wir einem Ritter, der all das gemacht hat, was wir nicht auf die Reihe bringen. Dort begegnen wir einem Freund, der den unwürdigen, den gescheiterten Menschen in die Augen schaut und sagt, ich liebe dich und ich habe etwas vor mit dir. Dort begegnen wir einem König, der die Schlacht gekämpft hat, die wir alle verloren haben. Und am Schluss stirbt er am Kreuz und seine letzten Worte sind, es ist vollbracht, ein Siegesschrei in die Welt raus. Dort bei Jesus begegnen wir Gott selber, der zu uns herabgekommen ist, weil wir niemals hätten zu ihm hoch können. Und das ist alles. Einmal denkt man, es ist zu wenig. Ich war dort in dem Zimmer in England und diese Wahrheiten sind in mein Herz hineingeströmt und es hat mich umgehauen. Es hat mir auch wieder den Boden unter den Füßen weggerissen, aber ein bisschen anders. Es hat mich so leer zurückgelassen, aber in einem guten Sinn. Es reißt einem so alle eigene Anstrengung und alle eigene Verdienste aus den Händen weg. Und vielleicht ist das Gefühl, das jetzt ein bisschen in dir hockt, ich weiß es nicht. Aber es ist ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist die Einladung von Jesus, zum Glauben zu kommen. Wenn man nichts mehr bringen kann, wenn man einfach völlig leer vor ihm steht und er alles muss tun, 100%. Und ich wünsche dir da, es verändert das Leben. Es baut ein neues Fundament unter dein Leben, das fest ist, wo ein Stein ist, wo ein Fels ist. Weil es geht nicht mehr um dich. Es geht nicht mehr um dich. Und an dem Punkt kommt einmal die Frage, ja, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Nutzen das Menschen nicht aus? Wenn man einfach so den Siegespreis hat, nimmt man nicht und dann verschwindet man damit. Verändert das wirklich das Leben? Macht das nicht Menschen gleichgültig? Und um das geht es nächsten Sonntag. Um das geht es nächsten Sonntag. Ich glaube, die Botschaft von der Gnade, die ist das einzige Benzin, das Leben wirklich antreibt. Und ich möchte gerne beten, auch gerade für uns, für dich, dass wir das erleben. Und genau, ihr dürft wieder führen kommen. Und ich möchte sagen, wir gehen nachher in den zweiten Teil vom Lobpreis und wir haben wie regelmäßig die Möglichkeit, zum Eindruck weiterzugeben. Nach 2-3 Liedern dürft ihr gerne in die erste Reihe kommen, wenn ihr ein Bild habt, einen Eindruck habt. Auch etwas, was ihr das Gefühl habt, möchte Gott heute Morgen noch sagen. Dann kommt doch zum Hans und mir und wir machen da ein Fenster auf, um das zu teilen. Danke, Jesus, dass du allein gut genug bist. Und bitte hilf uns, um einfach mal wegzuschauen von uns selber. Und gerade in einer Zeit, wo wir so beurteilt werden von allem und allen, von uns selber beurteilen und alles beurteilen, dass wir das schaffen, um dich, Jesus, zu sehen und wirklich zu glauben, dass du dein Gut genug über unserem Leben bist. Ich bitte wirklich, dass die Leute heute Morgen das erleben dürfen. Im Herz, dass du, Jesus, vor ihnen stehst und sie siehst mit allem. Egal, wie gut es im Moment läuft oder wie schlecht, wie leidenschaftlich oder wie kalt, wie das Leben bergauf oder bergab geht. Und du, Jesus, genau dann mit Liebe in die Augen schaust, deine Hand ausstreckst. Danke, Jesus, dass du dich nicht zurückziehst, wenn wir scheitern, sondern auf uns zulaufst, auf uns zurennst, wie der Vater am verlorenen Sohn. Danke, Jesus, dass du nicht überfordert bist mit unserer Schuld. Und auch nicht mit unserer Gleichgültigkeit und Kälte. Und ich bitte, dass wir wirklich immer wieder das erleben, wie die Gnade unser Herz hineinströmt. Ich bitte jetzt auch für die Zeit vom Worship, Gott, wir wollen dich erleben. Heiliger Geist, bitte komm in den Raum. Bitte erfüll die Zeit. Ich bitte ja, dass du redest. Vielleicht gerade zu einzelnen Personen, die heute da sind, die das auch weitergeben können. Und wirklich die prophetischen Worte von dir noch mehr erleben können.